Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon begrüßt Sie Angela Gutzeit. Christine Koschmider geht in ihrem Roman Trümmerfrauen der Frage nach, wie man mit Neonazis umgehen soll, zum Beispiel wenn sie sich in ostdeutschen Kleingärten breitmachen. Außerdem haben wir noch zwei Sachbücher im Programm, die dem Sound der 70er Jahre in der westdeutschen Subkultur nachspüren. Und damit beginnen wir. Die 70er Jahre, was ja nun auch schon satte 4 bis 5 Dekaden her ist. Langsam werden die 70er damit zur Geschichte. Als historische Grabungsexperten erweisen sich da die Herausgeber Peter Engel und Günther Emich in ihrem Buch »Die untergründigen Jahre« sowie Ernst Hofacker mit seinem Buch »Die 70er – Der Sound eines Jahrzehnts«. Die Studentenrevolte war gerade verebbt, sie hinterließ jedoch diverse subversive und alternative kulturelle Ausdrucksformen. Und genau darum geht es in diesen beiden Büchern. Helmut Böttiger stellt sie vor.
Sie hießen Sprachlos, Gasolin, Kaktus, Gießkanne oder das Nachtcafé. Anfang der 70er Jahre schossen etliche kleine Zeitschriften ins Kraut. Die 68er-Revolte nahm jetzt ganz andere Formen an. Literarische Untergrundpostillen erschienen unabhängig voneinander verstreut in der ganzen Bundesrepublik. Hier bildete sich etwas Unorthodoxes, Buntes, Ungeordnetes ab. Für ihren Band »Die untergründigen Jahre« haben Peter Engel und Günther Emich verschiedene Protagonisten der damaligen Subkultur zu Wort kommen lassen. Herausgekommen ist tatsächlich so etwas wie eine kollektive Autobiografie alternativer Autoren, wie es der Untertitel verheißt, eine Auswahl von Impresarios, Alltagslyrikern, Zeitschriftengründern oder Galeristen, und es ergibt sich ein zuverlässig vielfältiges Bild der Geschehnisse. Dreh- und Angelpunkt für sämtliche Schreiber war damals das Ulkus-Molle-Info von Josef Vintjes in Bottrop, das ab 1969 über alles informierte, was es an alternativen Such- und Kreisbewegungen überhaupt gab. Helmut Löwen, der Macher des unerschrockenen Magazins Der Metzger aus Duisburg, schreibt über jenes Zentralorgan aus Bottrop:
Josef Vintjes hat dafür gesorgt, dass der Underground über Metropolen und das Universitätsmilieu hinauswuchs und in die Provinz vordrang. Vor allem aber, sein Angebot war ein Markt der Differenzen. Wenn es überhaupt einen gemeinsamen Nenner gibt, könnte der lauten: Wir kommen von verschiedenen Wegen zu verschiedenen Zielen und haben doch irgendwie was miteinander zu tun.
Helmut Löwen erfuhr durch das Ulkus-Molle-Info, dass er mit seiner Zeitschrift Der Metzger beileibe kein Solitär war. Es gab viele ähnliche Publikationen in einfacher Machart. Michael Kellner etwa fing in Hamburg 1976 mit einer Zeitschrift namens Lose Blättersammlung an, 20 Seiten, Auflage 250 Exemplare, Verkaufspreis 1 Mark. Heiner Egge, der Gründer der Freiburger Zeitschrift Das Nachtcafé, gibt einen Tagebuchauszug von damals wieder.
Bis 1 Uhr nachts haben wir geklebt, Alfred, Elmer und ich, immer wieder Rapsilbers schlechten Komposersatz verfluchend, und auch das Fixogum ging uns zur Neige, aber das Heft ist uns gelungen. Eines der schönsten bisher, mit den gefesselten Schwarz-Weiß-Palmen auf dem Titelbild. Darunter wollen wir eine leuchtend gelbe Schrift. Wildnis der Ohren, Wildnis der Straßen, Nomaden in und außerhalb der Literatur.
Im Nachtcafé erschienen erste Texte der späteren Büchnerpreisträgerin Brigitte Kronauer. Und auch sonst brachten die diversen Gazetten unvorhergesehene Höhepunkte hervor. Jürgen Theobaldi gilt mit seinem Gedichtband »Blaue Flecken« 1974 als ein herausragender Mitbegründer der neuen Subjektivität. In »Die untergründigen Jahre« erzählt er jetzt, wie er Ende der 60er Jahre in Heidelberg beim Herumstöbern auf die Zeitschrift »Der fröhliche Tarzan« stieß, herausgegeben von Rolf Eckart John in Köln. Das elektrisierte ihn und er nudelte, wie er schreibt, Ende 1971 selbst auf einer Matrize 100-mal jede Seite einer eigenen Zeitschrift namens Benzin durch. Sie begann mit einem Gedicht von Pablo Neruda, »Nicht zu hoch hinaus«. Das war sein Programm, einer neuen Alltagslyrik abseits politischer und lyrisch-hermetischer Abhebversuche. Er schickte das Heft sofort nach Köln und bald darauf erschien sein Lyrikband Sperrsitz in der eigens dafür von Rolf Eckart John gegründeten Palmenpresse. Dann passierte etwas, was heute wie ein Bericht aus der Steinzeit anmutet. Die im Feuilleton damals einflussreiche und links subversive Frankfurter Rundschau brachte eine Rezension zu Sperrsitz und binnen weniger Tage war die erste Auflage von 400 Exemplaren verkauft. Theobaldi beschreibt prägnant, was Anfang der 70er Jahre in dieser Literatur von unten für Deutschland wirklich neu war.
Ich stieß auf die Forderung von Nicolas Born, roh und unartifiziell zu schreiben. Ich entdeckte die neuen Anfänge in der Popart in vielem, was aus der Kunst einen Affront machte. Keine Reime, weder blumige noch exotische Metaphern, nix metrische Formen, alles unaufwendig, aber sinnlich und gerade heraus.
Das von Peter Engel und Günter Emich herausgegebene Buch ist eine Fundgrube. Die Autoren bilden ein breites Spektrum ab. Zwischen einer unüberhörbaren Verbitterung darüber, was aus der gesellschaftspolitischen Aufbruchsstimmung von damals geworden ist, bis zu entlegenen Abzweigungen hin zur Esoterik. Ronald Glomp beschreibt die anarchische Szene West-Berlins, Manfred Bosch und der Maro-Verleger Benno Käsmeier das libertäre München um die Maistraßenpresse. Auch Barbara Maria Kloß blickt auf bayerische Lockerungsübungen zurück.
Wir wurden in Ruhe gelassen. Die Literatur war ein Abenteuerspielplatz, keine pädagogische, kapitalismusaffine, staatlich subventionierte Kaderschmiede. Es gab im Westen keine Literaturinstitute, wenige Literaturhäuser und kommerzielle Agenturen. Es gab kaum Computer. Wir machten alles selbst, studierten ewig. Crossover. Die Eltern weit weg. Heute sitzen sie mit ihren rundum verkabelten Turbo-Karriere-Kids im Hörsaal und korrigieren deren Bachelorarbeiten. Ach ja, wir beherrschten noch Orthographie und Interpunktion, jedenfalls solange wir nüchtern waren.
Um Missverständnissen vorzubeugen, der Beitrag von Barbara Maria Kloß gehört zu den lebenszugewandtesten und lustigsten des Buches, aber sie scheut eben nicht davor zurück, offen zu sprechen. Überhaupt wirken die einzelnen Kapitel oft roh, nicht abgeschmirgelt, manchmal auch angreifbar und subjektiv verzerrt, aber im Gesamtbild ergibt sich ein spannendes Panorama dieser Zeit. Wer will, kann daneben noch zur Ergänzung ein Buch von Ernst Hofacker heranziehen. Es heißt »Die 70er, der Sound eines Jahrzehnts«. Und im Gegensatz zu einigen, die aus der Wahrnehmung von heute über die Popmusik dieser Jahre schreiben, ist dieser Autor ein Zeitgenosse gewesen. Hofacker stellt das Lebensgierige heraus, aber auch das Fragile und Verzweifelte. Nicht nur in der wilden Literaturszene, sondern auch in der Popmusik zeigt sich, dass die 70er Jahre nicht auf einen Nenner zu bringen sind. Sie sind keineswegs mit dem Terrorismus und dem deutschen Herbst gleichzusetzen. Es war nicht ausschließlich die Zeit einer BRD-Noir, sondern auch die verschiedenster ekstatischer Augenblicke.
Zukunft war etwas, auf das man sich ohne Wenn und Aber freuen konnte. Erste Wermutstropfen, etwa in Gestalt der Ölkrise von 1973 und des aufrüttelnden Reports »Die Grenzen des Wachstums«, den der Club of Rome 1972 vorstellte, trübten zwar schon bald die Wachstumseuphorie, waren aber 1970 noch kaum zu vermuten und sollten ihre Wirkung auf das gesellschaftliche Klima erst allmählich entfalten. Eine nennenswerte Fortschritts- und Wachstumsskepsis entwickelte sich in den westlichen Ländern jedenfalls erst zum Ende des 70er Jahrzehnts.
Hofacker ist kein Diskursjongleur, sondern äußert sich eher wie ein Fan. Detailliert widmet er sich den prägenden Musikgruppen, den kalifornischen Singer-Songwritern, dem Glamrock und natürlich dem Punk. Es geht um Reggae, Kraftwerk und Pink Floyd. Und wenn er über Iggy Pop schreibt, wird nicht nur dessen genialer Künstlernachname effektvoll gebraucht.
Pop ist ein kluger und belesener Mann. Er würde wohl sofort bestätigen, dass Rock'n'Roll seinerzeit nicht das war, als das er heute verstanden wird. Nämlich ein Synonym für ritualisierte Entgrenzung in einer durchformatierten und normierten Wohlstandsgesellschaft. Vielmehr war er die lautstarke Notwehr, das Nein einer jungen Generation, die sich nicht länger an die durchgefaulten Moralkodizes ihrer Elterngeneration halten wollte. Sie suchte nach überzeugenden Alternativen und einem freien Leben mit selbstbestimmtem Wertesystem.
Das Rebellische hat sich mittlerweile gelegt. Die Kommerzialisierung, die Funktionalisierung innerhalb der Konsumgesellschaft ist längst ein wesentlicher Bestandteil der Popkultur. Im Vergleich zur Literatur hat ein grundlegender Rollenwechsel stattgefunden. Anfang der 70er Jahre war Popmusik die Sache einer gesellschaftlichen Minderheit, etwas Widerständiges und Subversives. Man musste sich mühsam in den wenigen Fachmagazinen und den ersten Plattenläden informieren. Popmusik bildete noch nicht die Hintergrundbeschallung von Kaufhäusern oder Cafés. Heute setzt die Popkultur die Maßstäbe. Und die Literatur ist demgegenüber jetzt zur Sache einer Minderheit geworden, die, wenn sie es ernst meint und sich nicht anpasst, ihrerseits fast schon widerständig und subversiv anmutet. Ob in den 70er Jahren alles besser war, wird man auch nach Lektüre dieser beiden Bücher nicht unbedingt bejahen. Aber eines steht fest, sie waren auf jeden Fall anders.
Helmut Böttiger stellte folgende Bücher vor: Die untergründigen Jahre, die kollektive Autobiografie alternativer Autoren aus den 70er Jahren und danach, herausgegeben von Peter Engel und Günther Emich, erschienen im Verlag Günther Emichs Literaturbetrieb, 484 Seiten, 20 Euro. Und Die 70er, der Sound eines Jahrzehnts von Ernst Hofacker, erschien bei Reklam, 352 Seiten, 28 Euro. In Christine Koschmiders Romandebüt Schweinesystem, das unter den 7 Finalisten des Aspekte Literaturpreises 2015 war, ging es um die RAF sowie um die sexuelle Befreiung. Also um Themen und Ereignisse der 60er und 70er Jahre, einer Zeit, von der ja gerade die Rede war. In ihrem nun vorliegenden zweiten Buch Trümmerfrauen, ein Heimatroman, dominieren eher Ratlosigkeit und gesellschaftlicher Rückzug. Vordergründig geht es um Rechtsextreme, die einen Kleingartenverein bei Leipzig kapern. Ein Setting, das sich übrigens nach den Erkenntnissen des sächsischen Verfassungsschutzes nah an der Realität befindet. Was Christine Koschmieder aus diesem Stoff gemacht hat, sagt Ihnen nun Brigitte Neumann.
In der Leipziger Kleingartenkolonie Eintracht e.V. hat eine Gruppe Rechtsradikaler den Vorstand übernommen. An der Kneipe hängt neuerdings das Schild: Esst nicht beim Besatzer. Auf den Schulungsabenden unter dem Titel Neues Denken hetzen Redner gegen, wie sie sagen, Zigeuner, Neger und Asylanten. Und weil die Rechten einen Bürgerkrieg kommen sehen, sammeln sie in der vormaligen Laube der alten Ottilie, was man so für den Bürgerkrieg braucht. Büchsenwurst, Batterien, Gaskartuschen, Klopapier. Lou, aus deren Perspektive Christine Koschmieder hauptsächlich erzählt, bricht in die frühere Laube ihrer Freundin ein, um eine Filmkassette zu retten und findet dabei Flugblätter für Prepper-Veranstaltungen. Am gleichen Tag beobachtet sie, wie die Rechten den Kleingarten für ein Erntefest schmücken.
Unsere Wurzeln, unsere Heimat, unsere Ernte, lautet das Motto der Feierlichkeiten, die morgen um 11 mit Frühschoppen und Gesangseinlage des Liederkranz Eintracht e.V. beginnen. Vielleicht ganz gut, dass Ottilie die Siedlung seit dem Leitersturz nicht mehr betreten hat. Den Humor, den es braucht für das Angebot der Initiative Heimatschutz, den hätte selbst Ottilie nicht aufgebracht. Den Humor für den Stand der Siedlungsgesellschaft Eigene Scholle, den Vortrag über Ragnarök, den Weltenbrand, den Survival-Workshop vorbereitet auf die Katastrophe. Wissen Sie, was zu tun ist?
Dieser Auftakt führt nicht in einen politischen Roman, in dem es etwa um die Ursachen der Wandlung friedlicher Kleingärtner in feindselige Heimatschutzschreber geht. Nein, auf den nächsten rund 200 Seiten erleben wir die Heldin Lou im Ausagieren ihrer Neurosen. Wieso die alleinerziehende Mutter des Schulabbrechers Anatol abwechselnd von Panikattacken und Größenwahn geschüttelt wird, ist unklar. Etwa in der Mitte des Buchs teilt sie uns mit, sie habe mal in frühkindlichen Verlusterfahrungen herumgestochert und sei fündig geworden. Das ist alles. Sohn Anatol ist gerade auf dem Flug zurück aus den USA, frustriert, weil er dort eine Familie gründen wollte und es nicht geschafft hat. Von ihm lesen wir Twitter-Posts und Blog-Einträge über private Befindlichkeiten. Und Ottilie, die Ziehmutter von beiden, also von Lou und Anatol, erzählt am Ende dieses sehr fragmentierten Romans in einem imaginierten Gespräch mit ihren Eltern, wie sie die Jahre in den USA und ihre Kindheit in Lublin erinnert. Hier taucht das Nazi-Thema wieder auf, allerdings in seiner historischen Variante. Ottilies Vater war NS-Verwaltungsangestellter im polnischen Lublin, als die Nazis unter dem Decknamen Erntefest 1943 massenhaft Juden erschossen. Ottilies Erinnerungen daran und die Beschreibung des Erntefests der Schrebernazis bilden eine Handlungsklammer dieses Buches. Soll wohl heißen, so wie 1943 könnte es auch wiederkommen. Seltsamerweise greift Christine Koschmider die anfängliche Szene mit den Nazis in der Kleingartensiedlung im Verlauf des Romans nur kurz im Porträt einer ehemaligen Freundin wieder auf. Welche Funktion hat die Szene denn überhaupt? Vielleicht will die Autorin andeuten, bei der Verteidigung der Demokratie gegen Neonazis, die sich im Osten breitmachen, ist mit solchen Frauen wie Lou nicht zu rechnen. Dafür hätte sie allerdings ihrer Heldin mehr Kontur geben müssen. Wir Leser erfahren zum Beispiel an keiner Stelle, wovon Lou denn nun eigentlich lebt. Nur ihr depravierter Zustand wird bis zum Überdruss immer wieder beschrieben. Lous Alkoholexzesse, ihre Ausflüchte und Selbstrechtfertigungen in Szenejargon. Lou findet Neonazis zwar schlimm, aber ihre eigenen Sorgen findet sie schlimmer. Sie wähnt sich in einem Film, im Falschen, wie eine personale Erzählerin berichtet. Also eine außenstehende Instanz, die vorgibt, über Gedanken und Gefühle ihrer Figur Bescheid zu wissen.
Sie sollte sich als Charakter in ein Drehbuch schreiben lassen, in eine dieser neuen hyperrealistischen Serienproduktionen. Netflix, Amazon Prime, so dieses Kaliber. Schräge, leicht durchgeknallte Frauenfiguren über 40 erzielen Einschaltquoten. Auch wenn Lou ihrem Publikum unterstellen würde, eine Type wie sie ausschließlich in hyperrealistischen Netflix-Serien durchgehen zu lassen. Nicht als lebendig herumlaufende, hyperrealistische Zumutung.
Neben Ottilie und Lou gibt es eine dritte Frau aus dem Kleingartenumfeld. Die ehemalige Freundin Carola, von der allerdings nur am Rande die Rede ist und dann auch nur vermittelt aus Lous Perspektive. Ist Carola eine der titelgebenden Trümmerfrauen? Trümmerfrauen räumten den Kriegsschutt auf. Lou, Ottilie und Carola räumen gar nichts auf. Vielleicht will Christine Koschmider, dass der Begriff anders verstanden wird. Trümmerfrauen als zertrümmerte Frauen. Frauen, deren Biografien vielfach gebrochen sind. Das würde auf jede der Frauen zutreffen. Auf die haltlose Lou, die heimatlose Ottilie und auf Carola, die in der DDR als Staatsfeindin inhaftiert war und nun ihr Heil bei den Schrebergarten-Nazis sucht. Auf Carolas Gründe geht Koschmider allerdings nicht ein. Wir erfahren nur, dass Lou fassungslos ist, denn kein Indiz hatte ihres Erachtens je auf diese Veränderung hingedeutet. Christine Koschmiders Trümmerfrauen ist ein zu Beginn vielversprechender Roman, der die einmal geweckten Erwartungen allerdings nicht einlöst. Die Autorin verhandelt zu viele Themen in einem Buch, ohne dass ein zentraler Handlungsstrang sichtbar würde. Sie hat für das Szenario hier drei alleinlebende Leipziger Trümmerfrauen, dort die im Osten Gefolgschaft witternden Nazis, keine überzeugende Form gefunden.
So das Urteil von Brigitte Neumann. Trümmerfrauen, ein Heimatroman von Christine Koschmider, ist in der Edition Nautilus zum Preis von 22 Euro erschienen. Das Buch hat 302 Seiten. Und zum Schluss noch ein Hinweis auf den Krimi zu später Stunde. Um 0.05 Uhr können Sie das Hörspiel Verfluchtes Licht von Lukas Holliger hören. Handlungsort Basel im Herbst 1989. Eines Nachts stolpert der abgewrackte Privatdetektiv Heiner Glut über einen alten Bekannten und in eine Ost-West-Spionagegeschichte hinein. Kurzer Ausschnitt.
Ganz schön was los da in der DDR.
Heiner Glut, Privatdetektiv. Hier mein Ausweis. Fachverband Schweizerischer Privatdetektive. Ich jage Mörder und Katzen aller Art.
Der Fall Hanna Finzi. Ihr dreht euch mal wieder im Kreis.
Wir sind unter die Journalisten gegangen, alter Kollege. Liest du keine Zeitung? Wir bitten die Basler um Hinweise. Ich schreibe nächtelang Pressetexte statt Haftbefehle.
Diese Finzi, falls es dich interessiert. Sie wurde im Kopierraum des Direktorentrakts der Zonders AG erschlagen.
Nimm.
Was ist das?
Das habe ich ein paar Tage nach dem Mord zwischen den Walzen gefunden, im Kopierer. Papierstau.
Kennt das die Polizei?
Hau ab, schnell! Fahr! Fahr zur Hölle damit!
Heftig was los im Krimi Verfluchtes Licht, in der kommenden Nacht ab 0.05 Uhr zu hören. Und nun noch ein Vorausblick auf das Wochenende. Morgen im Büchermarkt für junge Leser spricht Tanja Lieske mit den Kritikern Silvia Schwab und Tilman Spreckelsen über neue Bücher. Und am Sonntag wird unser Buch der Woche Maryse Condés Autobiografie Das ungeschminkte Leben sein. Und hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell. Und meinem Kollegen Ralf Krauter am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Angela Gutzeit.